Radio Prag, Nachrichten.
Babiš und Zeman planen ein Gespräch zum Austausch des Kulturministers. Tschechien schließt seine Botschaft in Libyen. In Prag wurden Soldaten der Auslandsmissionen geehrt. Wegen der Besetzung des vakanten Postens des Kulturministers kommen Premier Andrej Babiš und Staatspräsident Miloš Zeman am kommenden Dienstag zu einem weiteren Gespräch zusammen. Der Regierungschef hat das Staatsoberhaupt um das Treffen gebeten, wie er gegenüber dem tschechischen Fernsehen am Freitag bestätigte. Staatspräsident Miloš Zeman teilte am Mittwoch mit, dass er den sozialdemokratischen Kandidaten Michal Šmarda nicht zum Leiter des Ressorts ernennen wolle. Zugleich forderte er den Vorsitzenden der Sozialdemokraten Jan Hamáček auf, einen anderen Kandidaten zu benennen. Die sozialdemokratischen Minister haben jedoch angedroht, bei einer Nichtberufung von Michal Šmarda aus der Regierung auszutreten. Die Tschechische Republik schließt ab September ihre Botschaft in Libyen. Dies teilte das Außenministerium in Prag am Freitag mit. Die Sicherheitslage in Libyen habe sich nicht verbessert und die letzte Entwicklung zeige nicht, dass sich der negative Trend ändern könnte, hieß es. Seit 2015 ist die tschechische Botschaft in Tripolis aus Sicherheitsgründen vorübergehend nach Tunis verlagert. Eben die Botschaft in Tunis wird nach der Schließung ihre Agenda übernehmen. Fast 30 Angehörige der tschechischen Armee wurden am Freitag in Prag für ihre Dienste im Ausland mit einer Medaille geehrt. Es sind Soldaten, die jüngst aus Kosovo, Italien und Afghanistan zurückgekehrt sind. In Pristina waren 10 tschechische Soldaten im Kommando der internationalen Operation im Einsatz. 3 Soldaten beteiligten sich an der Mittelmeeroperation Sofia in Italien. Zudem wurden auch 14 Angehörige der 5. Einheit der Militärpolizei in Afghanistan ausgezeichnet. Der Staat will im kommenden Jahr 87 Milliarden Kronen in Verkehrsbauten investieren. Binnen 5 Jahren sollen Bauarbeiten an allen noch ausbleibenden Abschnitten des Autobahnnetzes in Tschechien aufgenommen werden. Das gab Verkehrsminister Wladimír Kremlík am Freitag auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt. Derzeit wird an insgesamt 191 Kilometern Autobahn gearbeitet. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande insgesamt 4 Kilometer neue Autobahn in Betrieb genommen. Im Atomkraftwerk Dukovany wurde der erste Block am Freitag für einen routinegemäßen Wechsel der Brennstäbe vom Netz abgeschaltet. Der erneute Betrieb ist für Ende September oder Anfang Oktober geplant, wie ein Sprecher des Meilers mitteilte. Im mährischen AKW sind derzeit nur 2 der 4 Reaktorblöcke in Betrieb. Am zweiten Block werden seit Juni Dampfgeneratoren ausgebessert. Dieser sollte Anfang September wieder ans Netz gehen. Die Prager Burg begeht mit einer großen Gotik-Ausstellung den 600. Todestag von Wenzel IV. Bis Anfang November sind in der Reithalle der Prager Burg bedeutende Kunstwerke des 14. und 15. Jahrhunderts zu sehen. Laut der Burgverwaltung handelt es sich dabei um eine der wichtigsten Ausstellungen auf dem Burgareal in dieser Saison. Wenzel IV. War von 1363 bis zu seinem Tod 1419 König von Böhmen und von 1376 bis zu seiner Absetzung 1400 römisch-deutscher König. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien wolkig, teils auch heiter, vereinzelt Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und willkommen. Sie haben wieder eine Sendung von Radio Prag eingeschaltet, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachnja Bučan. Sie war und ist in gewisser Weise immer noch ein Mammutprojekt, die Prager Metro. Während sie früher als stilvolles Aushängeschild von Stadt und Staat galt, tritt heute der praktische Nutzen des Infrastrukturbaus im Vordergrund. Nichtsdestotrotz verbergen sich auch heute noch einige Geheimnisse im Untergrund unter der tschechischen Hauptstadt. Welche das sind, erfahren Sie in gut 10 Minuten in einem weiteren Streifzug durch 10 Jahrzehnte tschechischer Architektur. Davor haben wir aber in unserem Tagesecho noch folgende Themen für Sie vorbereitet. Am Donnerstag war ein schwarzer Tag für den tschechischen Fußball auf internationalem Parkett. Gleich zwei Mannschaften sind unglücklich aus der Europa League Quali geflogen. Wer aber noch hoffen lässt, erfahren Sie in unserem ersten Bericht. In unserem zweiten Beitrag geht es dann ums Bier. Archäologen haben auf der Burg Kost nämlich Reste einer Brauerei aus dem 16. Jahrhundert freigelegt. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Champions League, Europa League. Die großen Fußballabende mit Begegnungen dieser beiden Wettbewerbe stehen in dieser Saison noch an. Doch mittlerweile steht fest, die tschechischen Fans müssen dabei sehr tief in die Röhre gucken, denn einzig Meister Slavia Prag wird diesmal die Landesfarben hochhalten. Am Donnerstagabend verabschiedeten sich gleich drei Mannschaften in der Qualifikation zur Europa League. Lothar Martin berichtet.
Es scheint, dass sich der Fußballgott von den tschechischen Kickern abgewandt hat. Dreimal hatten sie das Weiterkommen auf dem Fuß, doch dreimal scheiterten sie, und das vor allem an sich selbst. Beispiel Viktoria Pilsen. Die Westböhmen trafen in der dritten Runde der Qualifikation auf den belgischen Vertreter Royal Antwerpen. Das Hinspiel in der Diamantenstadt verloren sie nach schwacher Leistung mit 0:1. Umso energischer traten sie im Rückspiel auf. Durch zwei Treffer von Nationalstürmer Michael Krimenčík lagen sie auch auf einem guten Kurs. Doch eine Unachtsamkeit in der Abwehr genügte den Gästen 7 Minuten vor Ende der Verlängerung, um das alles entscheidende Auswärtstor zu erzielen. Neben dem Ausscheiden bedauerte der Doppeltorschütze, dass es zu diesem Misserfolg ausgerechnet im letzten Spiel von Mittelfeldmann Patrik Hoschowski im Dress der Pilsner kam.
Es grämt mich, wenn ich nur daran denke, was wir alles erlebt haben. Wir haben etwa 15 Jahre lang zusammengespielt, haben gemeinsam im Internat gewohnt. Ich bin gerade innerlich etwas berührt.
Der 27-jährige Roschowski verlässt die Bierstädter ins Land des Gegners. Er wird fortan für dessen Liga-Kontrahenten Genk spielen. Viktoria Pilsen mischt aber erstmals nach 5 Jahren nicht mehr auf der europäischen Bühne mit. Trainer Pavel Wirba erklärte dazu:
Pilsen ist daran gewöhnt, regelmäßig international zu spielen. Aus dieser Sicht ist das Ausscheiden schlecht für den Verein, denn die Erfahrungen aus diesen Wettbewerben sind unbezahlbar. Andererseits denke ich, dass dem Club daraus keine Probleme erwachsen. Es ist nur die sportliche Seite, die auf der Strecke geblieben ist. Aber auch das ärgert uns.
Beispiel 2, Sparta Prag. Der tschechische Rekordmeister war noch in den 1990er Jahren ein häufiger Teilnehmer in der Champions League. Seit der Jahrtausendwende aber ging es für den Traditionsverein stetig bergab. In der europäischen Königsklasse war er letztmalig in der Saison 2005/06 am Start. Und in der Qualifikation zur Europa League sind die Prager nun schon das dritte Mal in Folge gescheitert. Sicher, die türkische Mannschaft von Trabzonspor war diesmal kein leichter Gegner. Doch vor allem hat Sparta aus Nachlässigkeit im Hinspiel einen verdienten 2:0-Vorsprung viel zu leicht aus der Hand gegeben. Im Rückspiel am Schwarzen Meer kämpften die Gäste zwar aufopferungsvoll, aber nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Supertalent Adam Lošek wurde die Partie mit 1:2 verloren. Trainer Václav Jílek.
Aus meiner Sicht haben wir ein sehr gutes Gruppenspiel der Europa League gesehen. Wir sind auf einen starken Gegner getroffen. Umso mehr ärgert es mich, dass wir nicht weitergekommen sind, denn wir hatten alle Möglichkeiten dazu. Auf der anderen Seite will ich die unbestreitbare Qualität von Trabzonspor nicht schmälern.
Beispiel 3, FK Mladá Boleslav. Die Mittelböhmen sind leider ein typisches Spiegelbild für die schwache tschechische Liga hinter den großen drei: Slavia Prag, Pilsen und Sparta Prag. Die Autostädter hatten sich das 7. Mal für die Vorrunde zur Europa League qualifiziert. Und sie sind das 7. Mal sehr früh gescheitert. Ihr Gegner, das rumänische Team FCSB, der legitime Nachfolger des großen Vereins Steaua Bukarest, war sicher keine Laufkundschaft. Nach dem torlosen Remis in Bukarest aber standen die Chancen gut, es diesmal zu packen. Dazu hätte Mladá Boleslav jedoch seine Tormöglichkeiten nutzen und bis zum Schlusspfiff konzentriert bleiben müssen. Denn das alles entscheidende Tor der Gäste zum 1:0-Auswärtssieg fiel durch Pantiro in der ersten Minute der Nachspielzeit. Dieser Umstand stieß auch Trainer Josef Weber sauer auf.
Wenn wir einen solchen Kontrahenten bezwingen wollen, müssen wir unsere Chancen nutzen. Zudem müssen wir über 90 Minuten eine überdurchschnittliche Leistung zeigen und nicht nur phasenweise. Hinzu kommt unsere Naivität, wie der Platzverweis von Antonín Kšapka zeigt. Bukarest war besser und ist weitergekommen. Doch wir waren nahe dran und das wird mich noch lange ärgern.
Nach den Pleiten vom Donnerstag hat der tschechische Fußball nur noch ein Eisen im Feuer: Slavia Prag. Im Duell mit dem rumänischen Verein CFR Cluj werden die Prager in den nächsten zwei Wochen nun versuchen, in die Champions League zu gelangen. Sollte dies nicht klappen, dann ist dem tschechischen Meister immerhin die Teilnahme an der Europa League sicher.
Lothar Martin war das mit seinem Bericht. Die Burg Kost gilt als beliebtes Besucherziel. In der mittelalterlichen Residenz im böhmischen Paradies ist nun zudem eine Rarität entdeckt worden. Die Reste einer Renaissance- und Barockbrauerei. Mehr von Till Janzer.
Die Archäologen wussten, dass jahrhundertelang auf Burg Kost eine Brauerei betrieben wurde. Vor dem Start einer umfangreichen Restaurierung haben sie nun gezielt nach den Relikten der Anlage gesucht. Und das mit Erfolg. Radek Novák vom Regionalmuseum in Jičín leitet die Ausgrabung.
Uns ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass wir tatsächlich Reste jenes Sudhauses finden könnten, das zu Zeiten der Renaissance und des Barock hier betrieben wurde. Jetzt bietet sich uns eine der wenigen Möglichkeiten, um den damaligen Brauereibetrieb anhand baulicher Vorrichtungen zu studieren.
Bis in die frühe Neuzeit hinein wurde Bier nur von der Bürgerschaft und den Klöstern innerhalb der Städte gebraut. Erst ab 1517 erhielt auch der Adel dieses Recht und machte es sich zunutze. Die Brauerei auf Burg Kost entstand 1576 in einem Anbau. Sie wurde von Christoph Popel von Lobkowitz gegründet. Alte Gerätschaften oder Bierhumpen haben die Archäologen zwar nicht gefunden, aber zum Beispiel das Sandsteinfundament für einen sehr großen Bottich. Radek Novák.
Das quadratische, gut eingelassene und deutlich sich abhebende Fundament trug den sogenannten Maischbottich. Das ist das Behältnis, in dem der Malzschrot mit dem Wasser vermischt wurde. Natürlich erwarten uns unter all den übrigen Schichten noch weitere Entdeckungen. Aber wenn es nicht nötig ist, dann werden wir nichts entnehmen, sondern alles vor Ort lassen.
Außerdem haben die Wissenschaftler die Oberfläche des Sandsteinklotzes in Augenschein genommen. Sie ist von der Asche geschwärzt, weil dort die Feuerstelle war. Und die Archäologen wurden noch einmal belohnt für ihren Eifer.
Gerade in der Asche haben wir für uns wichtiges Datenmaterial gefunden. Es sind Münzen, die die Arbeiter hier in größerem Umfang verloren haben. Die jüngste stammt von 1831. Das deckt sich mit den Informationen, die wir haben, dass nämlich die alte Sudanlage zur Mitte des 19. Jahrhunderts ausdiente und stattdessen eine neue entstand.
Das letzte eigene Bier wurde auf Burg Kost im Jahr 1942 gebraut. Aber noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg füllte man dort den Gerstensaft von anderswo in Flaschen. Die archäologischen Funde sollen für die Nachwelt erhalten bleiben, wie Burgkastellan Jan Machacek in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erläuterte.
Wir wollen die Räume für den Ausbau unseres Restaurants nutzen. Das heißt, wir werden einen Glasboden einlassen und die Reste der alten Brauerei so beleuchten, dass unsere Gäste beim Essen in das frühere Sudhaus schauen können.
Burg Kost wird seit diesem Jahr umfassend restauriert. Deswegen ist das Besucherziel derzeit auch geschlossen. Die Wiedereröffnung ist 2021 geplant. Im Übrigen ist die frühere Adelsresidenz nach der politischen Wende an die Familie Kinski zurückgegeben worden. Sie ist also im Privatbesitz.
Till Janzer war das mit seinem Beitrag. Und wir bleiben auch in unserer Sendereihe bei der Architektur. Sie sind auch weiterhin bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Die Prager Metro gilt als eines der ikonischen Bauprojekte der 1960er und 1970er Jahre. Die ersten Pläne gab es jedoch schon viel früher. Und heute weiß kaum einer, was sich sonst so im Untergrund der tschechischen Hauptstadt verbirgt. Sie hören einen weiteren Teil unseres Streifzugs durch 10 Jahrzehnte Architektur in Tschechien. Aufgenommen und gesendet wurde dieser Beitrag erstmals im Oktober vergangenen Jahres.
Spaziergang durch Prag.
Nach nicht einmal 10 Jahren Bauzeit war es soweit. Im Mai 1974 setzte sich der erste Zug zwischen den Stationen Sokolowska, heute heißt sie Florenz, und Katscharov in Bewegung. Damit war die Linie C der Prager Metro eröffnet und der erste Teil eines der größten Infrastrukturprojekte der Hauptstadt abgeschlossen. Erste Pläne für eine Untergrundbahn in der Moldaustadt gab es aber schon viel früher. Mehr weiß der Kunsthistoriker Zdeněk Lukeš. Er hat sich eingehend mit der Metro beschäftigt.
Die erste Idee für eine U-Bahn in Prag kam wahrscheinlich vom Unternehmer Ladislav Rott. Schon 1898 reichte er einen entsprechenden Vorschlag beim Prager Stadtrat ein. Prag sollte so dem Vorbild Londons oder New Yorks folgen. Man ließ die Idee aber fallen, bis sie vom Brünner Ingenieur Wladimir List und dem Prager Architekten Bohumil Belada wieder hervorgeholt wurde. Ab 1926 arbeiteten die beiden intensiv an einem Konzept für die Prager Metro und schlugen schon eine ähnliche Streckenführung vor, wie es sie auch heute gibt. List und Belada waren ihrer Zeit einfach voraus.
Zu einer Realisierung kam es aber vorerst nicht, auch wenn zahlreiche Architekten an Plänen arbeiteten. Diese waren teils sehr gewagt und wichten von beispielsweise der Budapester Metro, der sogenannten Földalotti, ab, der ersten U-Bahn auf dem Kontinent und einem Prachtstück der Sezession.
Die Pläne, die vznikaly za první republiky, tak...
Zu Zeiten der ersten tschechoslowakischen Republik gab es nur einige Machbarkeitsstudien. Interessant ist aber, dass man schon damals mit einer Brücke über das Nusseltal gerechnet hat, die es ja erst viel später gab. Es gab da einen Vorschlag vom Architekten Bohumil Kozak aus dem Jahr 1938. Dieser sah eine Station in einem der Brückenköpfe vor, die komplett verglast sein sollte. Heute kennen wir sie als Station Vyšehrad. Die Passagiere sollten von diesem erhöhten Punkt aus einen guten Blick auf die Stadt haben. Das war schon damals eine schöne Idee.
Zur Station Vyšehrad später aber mehr. Zum Spatenstich konnte man sich aber immer noch nicht aufraffen. Dazwischen kamen 2 Weltkriege, der Wandel zum Kommunismus und ab und an auch der Unwillen der Stadtoberen. Im Jahr 1966 war es aber dann doch soweit. Kunsthistoriker Lukeš weist aber darauf hin, dass die Metro eigentlich hätte ganz anders aussehen sollen.
Eigentlich sollte in Prag eine Art Untergrundstraßenbahn fahren. Dies wäre billiger geworden und der Bau wäre einfacher gewesen. Auf der anderen Seite wäre ein drastischer Eingriff ins Prager Stadtbild nötig gewesen. Viele Bauten hätte man abreißen müssen. Man hatte um den Hauptbahnhof herum schon damit angefangen. Insgesamt glaube ich, dass dies für Prag nicht gut gewesen wäre und am Ende war es vielleicht ganz gut, dass sich die sowjetischen Experten durchgesetzt haben. Diese haben ein Tunnelsystem vorgeschlagen, was für eine historische Stadt wie Prag natürlich viele Vorteile bringt. Leider war das aber auch teuer.
Die Prager Metro ist nicht nur ein Höhepunkt des Designs der 1960er und 70er Jahre, sie ist in erster Linie ein noch dazu außerordentlich erfolgreiches Verkehrsprojekt. Bis heute wird das Netz kontinuierlich erweitert. Ende der 1970er Jahre folgte die Linie A quer durch das historische Stadtzentrum. Mitte der 1980er Jahre verband dann die Linie B die Randbezirke im Westen und Osten der Stadt. Stück für Stück folgten Erweiterungen der bestehenden Linie. Irgendwann soll aber die Linie D den Süden Prags mit dem Zentrum verbinden. Nur wenige wissen aber von einem weiteren Verwendungszweck der U-Bahn. Immerhin sei die Metro ein Bauwerk aus dem Kalten Krieg, erklärt Zdeněk Lukeš.
Tatsächlich rechnete man von Anfang an damit, dass die U-Bahn-Schächte im Kriegs- oder Katastrophenfall als Bunker dienen sollen. Beim fatalen Hochwasser im Jahr 2002 aber hat man gesehen, dass die Metro gerade in so einem Fall sehr anfällig ist. Sie ist vollgelaufen und man musste massiv nachbessern. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in der Metro und in den anliegenden Bunkern mehrere tausend Menschen Schutz finden können. Das ist so eine Nebenfunktion des Systems.
Und das System funktioniert auch heute noch.
Auf dem Gebiet bin ich zwar kein Experte, aber ich bin mir sicher, dass die Metro immer noch als Bunker dienen kann. Zugänglich wären dann außerdem auch ältere Anlagen, die mit der Metro verbunden sind. Ein Beispiel ist die Station Malostranska, die mit einem solchen System verbunden ist.
Vybudovány takovéhle podzemní prostory dříve a je to ten systém vzájemně propojený.
Ukončete prosím přístup a nástup, dveře se zavírají.
Ein Juwel der ältesten Metrotrasse, der roten Linie C, ist die Station Vyšehrad am südlichen Ende der Nuslebrücke.
Die Station Vyšehrad ist ein Juwel der Prager Metro, da sie die einzige ist, bei der man rausschauen kann und dabei einen einzigartigen Ausblick hat. Wir sind direkt unter der Nusselbrücke und das haben die Architekten auch ausgenutzt, indem sie die offenen Seiten an den Bahnsteigen verglast haben. Konkret war hier Stanislav Hubička am Werk. Von der einen Seite sieht man die Prager Altstadt, von der anderen den Stadtteil Karlov.
Die Station sei so imposant, dass es hier sonst keine anderen Verzierungen gebraucht habe, so Lukas. Sonst ist das bei vielen Stationen der Prager Metro anders. Zdeněk Lukas macht darauf aufmerksam, dass die ersten Stationen der U-Bahn einem ganz bestimmten Konzept folgen.
Die Trassen sollten sich durch das verwendete Material unterscheiden. Die Trasse C sollte Stein dominieren, bei der Trasse A Metall und bei der Trasse B schließlich Glas. Nicht immer hielt man dies ein. Im Prager Stadtzentrum war man aber konsequent.
Ale v té centrální části Prahy víceméně ano.
Den Planern und auch den kommunistischen Bauherren war der künstlerische Wert der Prager Metro sehr wichtig. Insgesamt waren 50 Architekten an dem Bau beteiligt, geleitet wurden sie von Jaroslav Votruba. Zudem bekamen unzählige Künstler Raum, um sich auf den Bahnsteigen und in den Lobbys der Stationen zu verewigen. Manchmal wurden diese nicht aufgrund der Qualität ihrer Arbeiten, sondern nach ihrer Regimetreue ausgewählt, weshalb viele Werke nicht sehr gelungen waren. Doch insgesamt sei die künstlerische Gestaltung des Prager Metronetzes einzigartig gewesen, meint Zdeněk Lukas.
So entstanden Dutzende Kunstwerke von großartigen Künstlern, auch wenn einige tatsächlich sehr systemtreu waren. Ich erinnere mich noch an ein großes Relief mit einem Kosmonauten irgendwo in der Südstadt. Natürlich gehörte das zu jener Zeit, trotzdem waren viele Werke sehr hochwertig und verdienen einigen Respekt. Insgesamt galt das System der Prager Metro als Prestigeprojekt und man sparte kein Geld bei der Umsetzung.
Viele Kunstwerke sind nach der Wende von 1989 verschwunden, einige galten als ideologisch belastet, andere mussten einfach Platz für Reklame machen. Eines der interessantesten, aber vielleicht unscheinbarsten Kunstwerke ist bis heute aber geblieben, die eigene Schriftart und die grafische Gestaltung der Wegweiser und Richtungsanzeigen.
Entworfen hat die ganze Grafik ein gewisser Jiří Rathouský. Er hat ein ganz einfaches grafisches System entworfen und hat sich sogar eine eigene Schrift für die Metro ausgedacht. Das alles ist bis heute in den Stationen zu sehen. Die ganze Aufmachung bestach durch ihre Zeitlosigkeit und erregte einige Aufmerksamkeit im Ausland. Später wurden einige Symbole ersetzt und es kamen neue dazu, viele stammten aus der Feder von Rostislav Vanek. Nichtsdestotrotz ist das System von Orientierungsanzeigen und Wegweisern in der Prager Metro eines der besten weltweit.
Und das war es auch schon von uns für heute. Denken Sie daran, es lohnt sich immer wieder einen Blick auf unsere Seiten bei Facebook und Twitter. Dort finden Sie unsere interessantesten Beiträge und viele weitere aktuelle Informationen aus Tschechien. Am Mikrofon war für Sie diesmal Strachnja Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch.